Hallo liebe Zuhörer, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Sports. Heute wird's winterlich, denn heute entführen euch eure Hosts Daniel und Olli in die Welt des Stocksports. Winterlich stimmt zwar von der Jahreszeit, allerdings kann der Stocksport sowohl im Sommer in Form von Stockschießen als auch im Winter in Form von Eisstockschießen gespielt werden. Der Stocksport mag auf den ersten Blick einfach erscheinen, aber er bringt einige Herausforderungen mit sich. Die Bewegung des Stocks, die Schwerkraft, die Beschaffenheit der Bahn, all das fließt in den perfekten Wurf mit ein.
Ja, und jemand, der den perfekten Wurf beherrscht, ist unser Weltmeistergast Stefan Zellermeier. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, welchen Platz der Stocksport in seinem Leben einnimmt, welche Erfolge ihm besonders in Erinnerung geblieben sind und welchen Untergrund er beim Stocksport am liebsten mag. Also macht's euch gemütlich und genießt jetzt eine winterliche Folge. Wir wünschen euch viel Spaß beim Interview mit Stefan.
Servus Stefan, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Servus, hi.
Ja, lieber Stefan, auch für dich gibt es natürlich das Fragensäckchen direkt zu Beginn der Podcast-Folge. Liebe Olli wird jetzt eine Frage für dich ziehen, die du beantworten darfst.
Wenn du ein eigenes Sportteam gründen könntest, welchen Namen würdest du wählen?
Sehr gute Frage.
Der letzten Person, der wir die Frage gestellt haben, die hat den ganzen Podcast überlegt. Er konnte die Frage erst am Ende beantworten. Vielleicht schaffst du es früher. Liebe Grüße an Christian Böhnke an der Stelle.
Ich würde eine Eisstock-Sportmannschaft gründen.
Cool.
Und zwar wären das die, wäre das der Daubenschubser EC.
Tauben oder Dauben?
Daubenschubser EC.
Daubenschubser EC.
Dauben ist bei uns dieses Spielgerät, was in der Mitte liegt. Und die schönsten Versuche sind immer eigentlich, wenn man dann an diese Daube ranschubst und die dann im Spielfeld bewegt. Und das ist mehr oder weniger ein Fachbegriff ist, das ist Daubenschubsen, wäre das der Daubenschubser Eisstockclub. Daubenschubser.
Cool, das hört sich so cool an. Er ja, macht irgendwie auch voll Sinn, wenn ihr mit der Daube auch spielt. Ne? Das hört sich richtig cool an. Da hast du echt einen kreativen Moment gehabt, ne, Stefan?
Sehr cool. Bin sehr stolz auf mich.
Schon mal ein guter Start auf jeden Fall in dem Podcast.
Wer weiß, vielleicht gibt es das Team ja irgendwann mal.
Ja, wenn es mal mit ernsthaft Eisstockschießen vielleicht weniger wird, nehme ich meine drei besten Spätzle und dann machen wir den Daubenschubs dazu.
Sehr cool. Ja, vielleicht können wir ja zu Beginn mal noch eine witzige Anekdote erzählen, wie wir überhaupt auf dich und auf den Stocksport aufmerksam geworden sind. Also bei uns ist es so, einmal in der Woche oder meistens einmal in der Woche treffen wir uns im Podcaststudio und dann arbeiten wir gemeinsam am Podcast. Und ja, im Endeffekt ist es so, da darf natürlich eine genüssliche Mittagspause nicht fehlen. Und für die Mittagspause, das ist bei Olli und mir immer so, wir suchen uns immer ein cooles YouTube-Video raus, das wir dann gemeinsam anschauen während der Mittagspause, während wir was snacken. Und an diesem Tag haben wir dann die neue Thomas-Challenge angeguckt. Also wer die Challenge nicht kennt, Thomas Müller, Mats Hummels treten da in einem witzigen Videoformat immer gegeneinander an und messen sich so. Und diesmal ging es eben um Stockschießen mit dir als Übungsleiter. Und ja, ich habe dann zu Olli gesagt, wow, erstens mega coole Sportart und zweitens, wir müssen den Stefan Zellermeier für unseren Podcast anfragen, das wäre so cool. Und jetzt bist du bei Beyond Sports zu Gast und wir freuen uns auch sehr darüber. Vielleicht so ein paar Background-Infos, so wie ist denn der Kontakt zu Thomas Müller und Mats Hummels entstanden und wie ist das Ganze dann abgelaufen? Was war das für ein Erlebnis?
Ja, es war total verrückt eigentlich. Der erste Kontakt war tatsächlich schon, glaube ich, ein Jahr vor der Aufnahme überhaupt. Da war auch in dem Zeitpunkt auch wieder Länderspielpause. Und da wurde ich dann über unseren Verband ursprünglich angefragt, als der Berater von Thomas Müller. Ich kenne natürlich die Thomas Challenge, ich schaue die auch selber. Und der hat da angefragt, ja, sie bräuchten da einen, der das ein bisschen koordiniert und plant. Und dann wollten sie das da in der Länderspielpause schon machen, 2022 eben. Und dann hat sich aber, glaube ich, der Mats Hummels ein Spiel davor am Oberschenkel verletzt oder so. Das heißt, das ganze Ding ist geplatzt wieder. Da war dann auch ganz lange Sendepause. Und dann kam eben jetzt eine Woche vor der Aufnahme, kam eben wieder die Kontaktaufnahme. Und dann hieß es, ja, nächste Woche wollen wir das machen. Es ist wieder Länderspielpause. Die Jungs haben Zeit. Und dann haben wir das in Unterhaching, da im Sportpark, geplant, weil der Mats Hummels da auch ursprünglich herkommt und der Thomas Müller eh nicht weit weg ist. Und dann wurde das da an einem Vormittag durchgezogen. Es war ganz witzig, die Jungs kamen da vom Fechten. Dann haben wir das da innerhalb von 2 Stunden gedreht. Also war es auch cool. Richtig viel Spaß gemacht.
Und jetzt bist du bei dir im Verein ein richtiger Star.
Also es hat sich natürlich schon rumgesprochen, ja, gerade auch in der Eisschützenwelt, dass ich das gemacht habe, aber auch so Leute, die jetzt sonst nicht so viel mit dem Eisstockschießen zu tun haben, haben das natürlich gesehen. Und das hat natürlich Aufmerksamkeit Eisstockschießen schon gepusht, ja.
Ja, also auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Also wir können auch hier im Podcast echt allen empfehlen, schaut es euch an, Thomas Challenge zu finden auf YouTube. Und da unter Stockschießen oder Eisstockschießen, ich weiß nicht genau, wie ihr es genannt habt. Ich glaube, Stockschießen war es.
Ja, ich glaube Stockschießen. Stockschießen
Genau,
war es, ja.
genau. Wie war denn für dich die Erfahrung, zwei solch großen Fußballstars, wie es ja Thomas Müller und Mats Hummels auch sind, deine Sportart Stockschießen näher zu bringen?
War auf jeden Fall interessant. Ich war schon nervös, aber dadurch, dass ich mir die Formate davor auch schon mal angeschaut habe, wusste ich eigentlich, dass die da recht locker damit umgehen. Und da auch wirklich Spaß dran haben, verschiedene Sachen zu machen. Und dann haben wir da eine halbe Stunde lang kleines Techniktraining gemacht, kleine Regelkunde. Und dann hat man aber auch schon gemerkt, dass die beiden sporttechnisch da sehr gut unterwegs sind. Also die haben das dann gleich umsetzen können. Es war natürlich nicht alles perfekt, das kann man nicht erwarten, aber ihnen hat es brutal viel Spaß gemacht. Die wollten dann auch nach der Aufnahme noch weitermachen, aber die mussten zum nächsten Dreh dann. Aber ihnen hat es total viel Spaß gemacht. Und ich habe sie schon eingeladen für nach der Fußballkarriere. Können Sie gerne vorbeikommen.
Oh, sehr
Machen wir
cool.
weiter.
Hast du jetzt auch die private Handynummer von Thomas und Mats?
Nee, die habe ich nicht. Die habe
Das
ich
fehlt
nicht.
noch, gell?
Das fehlt ja. Das wäre natürlich cool gewesen.
Und wen musstest du von den beiden öfters ermahnen?
Der Mats Hummels hatte eine ganz spezielle Technik. Also der hatte das wirklich, ich hatte beim Aufwärmen oder beim Üben gesagt, ja, stellt euch vor wie Bowling, weil der Bewegungsablauf sehr ähnlich ist und dann ist es nur, im Prinzip ist es nur das Sportgerät, was dann unterschiedlich ist. Allerdings darf man beim Bowling ja Anlauf nehmen und dann weiterlaufen. Und beim Eisstockschießen steht man eben eigentlich auf der Abschlussstelle und muss dann da auch den Versuch abgeben. Der Mats Hummels ist dann natürlich, als er das Bowling gehört hat, hat er mal 2, 3 Schritte mehr genommen und dann mit Anlauf. Das hat ihm so natürlich, also ihm ging es so besser mit dem Anlauf nehmen, aber eigentlich ist es dann eben nicht Eisstockschießen, deswegen muss man da schon drauf fallen.
Ja, genug über die beiden gesprochen. Fangen wir mal ein bisschen an, über deine Sportart, über das Stockschießen zu sprechen. Würdest du sagen, dass Stockschießen ähnlich wie Curling ist, bloß mit einem anderen Spielgerät und ohne Wischen?
Nee, würde ich eigentlich nicht sagen. Klar verbindet es man miteinander, aber den einen Unterschied, den hast du ja schon gesagt, ist das Wischen. Also wir können die Bahn von unserem Stock nicht mehr verändern. Wir können das nur über unterschiedliche Laufsohlen machen, die dann eben unterschiedliche Geschwindigkeit haben. Und die Richtung können wir auch nicht mehr verändern. Also es geht natürlich über das Wischen auch. Die können wir nicht mehr verändern. Die Richtung, wie wir ihn auslassen, so läuft der Stock auch. Und was noch ein Unterschied ist eigentlich, beim Curling wird da immer der Versuch abwechselnd abgegeben. Also da ist egal, wer gerade die Bestlage zur Mitte hat, da ist immer eine Mannschaft nach der anderen. Und bei uns ist es eben so, dass derjenige, der gerade nicht die Bestlage hat zur Mitte oder zur Daube, wie wir sie nennen, der ist wieder an der Reihe, der muss wieder seinen Versuch abgeben. Und das ist beim Curling auch anders. Also ich verstehe die Parallelen, die man von außen sieht, aber als Sportler ist es doch komplett verschieden.
Das heißt, dass quasi dann eine Person alle, ich glaube, 4 oder 5 Versuche hat man, glaube ich, pro Durchgang, oder?
Genau, ein Team besteht aus vier Spielern und man spielt dann 4 gegen 4. Jeder hat einen Stock und es ist festgelegt, wer als erstes darf, welche Mannschaft. Und dann ist immer der dran, der gerade nicht die Bestlage zur Mitte hat. So lange, bis er keinen Stock mehr hat und dann kommt noch die andere Mannschaft.
Okay, das heißt, die andere Mannschaft kann quasi gewinnen, auch wenn sie vielleicht nur einen Stock geworfen hat und die andere Mannschaft hat 4 Stöcke geworfen, ist aber nicht näher an die Daube rangekommen.
Genau, wenn die Mannschaft es in den 4 Versuchen nicht geschafft hat, die Bestlage zu erreichen. Dann kommen erst noch die drei vom eigenen Team sozusagen und können dann noch die Punktzahl erhöhen. Also gibt es dann auch ein, zwei, drei oder vier Punkte, je nachdem, wie viele Stöcke eben am besten liegen.
Und dann ist der Worst Case vielleicht auch, dass man am Ende noch schlechter dasteht, oder?
Das kann natürlich schon sein. In den höheren Ligen zwar nicht mehr, aber gerade wenn man dann in unteren Ligen schon die Bestlage hat und dann versucht man eigentlich nur noch die Punktzahl zu erhöhen fürs eigene Team. Man kommt dann aber unabsichtlich an diese Daube. Die schiebt man dann in eine andere Richtung vom Feld. Solange die dieses Spielfeld nicht verlässt, zählt da dann die Lage der Daube. Und da hinten ist vielleicht ein Gegner und dann hat der die Bestlage. Dann ist natürlich, er wird aus der eigenen zwei oder drei Punkte, die man hat, wird dann ein Punkt für den Gegner auf einmal. Das kann schon passieren, ja.
Und was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen Stockschießen und Eisstockschießen? Weil beides gehört ja quasi zum Stocksport.
Genau, das ist eigentlich die Unterscheidung zwischen Sommer und Winter. Also das Eisstockschießen wird normalerweise in der Eishalle gemacht und das Stockschießen ist dann eben auf Asphalt, Pflasterbahnen, Betonbahnen, wird im Sommer dann gemacht.
Wir haben jetzt auch gelesen, dass es früher vor allem eine Freizeitbeschäftigung auf zugefrorenen Seen war. Kennst du die Entstehungsgeschichte der Sportart? Also woher kommt der Stocksport und wie wurde er so richtig bekannt?
Also ganz berühmt ist da ein bestimmtes Bild. Das war, glaube ich, also 15. Jahrhundert oder so. Das ist ein Gemälde, wo man eben im Hintergrund sieht, dass so eine kleine Menschengruppe auf dem See Eisstock schießt. Also da sieht man die Stöcke, da sieht man so einen kleinen Holzklotz, der als Daube benutzt wurde. Und da lässt ihn, kann man eben schon erkennen, dass dort Eisstockschießen betrieben wurde. Da ist man sich nicht ganz sicher, war das in Skandinavien oder doch Österreich. Ganz bekannt wurde es, glaube ich, dann in Österreich. Also Eisstockschießen ist ja vor allem in der Alpenregion sehr verbreitet. Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz. Deswegen glaube ich schon, dass das Eisstockschießen in Österreich da groß geworden ist und da auch, glaube ich, am meisten betrieben wird.
Aber es ist ja schon irgendwie eine krasse Entstehungsgeschichte. Das ist ja so fast schon so ein bisschen der Stocksport-Mythos, der da herrscht, so wenn man sogar ins 15. Jahrhundert zurückgehen kann.
Ja, und faszinierend finde ich ja auch, dass, also da wurde eben auch auf dem See geschossen, da hat man sich wahrscheinlich am Wochenende getroffen, auf dem zugefrorenen See und dann hat man da ein bisschen hin und her geschossen, blöd gesagt. Und so wird es aber heute teilweise auch noch gemacht. Also die ältere Generation oder jetzt kommt es auch gerade bei mir im Freundeskreis, die jetzt nicht so viel mit Eisstockschießen zu tun haben, sind eben auch durch mich da ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Dann trifft man sich mal im Winter auf einem zugefrorenen See und dann wird da Sonntagvormittag entspannt Eisstock geschossen. Also es ist heute auch noch so, finde ich ganz cool.
Aber ist es bei euch überhaupt noch erlaubt? Weil bei uns rund um Stuttgart ist es wirklich so, dass man eigentlich kaum mehr auf zugefrorene Seen drauf darf.
Oh doch, das ist bei uns eigentlich schon noch ganz normal. Ich bin ja in Oberbayern zu Hause, Holzkirchen ungefähr, kann man das einschätzen. Da gibt es schon noch zugefrorene See, da dürfen wir auch ganz normal drauf.
Das ist schon ein Privileg, das finde ich cool. Ja. Wir möchten ja hier im Podcast vor allem auch über Sportarten aufklären. Jetzt beschreib unseren Zuhörern doch mal, vielleicht ähnlich wie bei Thomas und Mats, so den Ablauf beim Stockschießen, als würden wir jetzt also wirklich so selbst vor dir stehen und anfangen wollen, Stocksport zu spielen.
Die erste Frage, die ich haben würde, ist links- oder Rechtshänder, weil da ist dann schon nochmal ein Unterschied, wie man steht und was man beachten muss.
Rechtshänder.
Aber vorausgesetzt Rechtshänder ist, dann ist der linke Fuß, oder es gibt eine Abspielstelle, die ist markiert. Im Sommer ist es ein andersfarbiger Pflasterstein oder ein weiß aufgesprühter Strich und da muss man mindestens mit einem Bein draufstehen beim Abspielen. Und der linke Fuß zeigt immer in Versuchsrichtung, also nach vorne, und der rechte Fuß, ja, der ist dann so in 45 Grad circa dahinter abgewinkelt. Und dann nimmt man, also der Eisstock besteht ja dann aus drei Teilen, aus einer Laufsohle, aus einem Körper und dann aus einem Stiel. Und das wird zusammengedreht und dann beginnt die Schwungphase. Das kann man sich dann auch vorstellen wie beim Bowling. Das macht man dann eben drei, vier Mal, schwingt man. Und beim letzten Mal schwingen, Wenn der rechte Arm dann nach hinten geht, geht der linke Fuß nach vorne. Das ist ein Ausfallschritt. Und der ganze Oberkörper geht mit nach vorne mit dem Arm, dass dann eine flüssige Bewegung entsteht. So würde ich es erklären. Dann würde ich es einmal vormachen und dann schauen wir mal, was man verbessern kann.
Und wie schwer ist das Ganze? Also wenn du jetzt wirklich Leuten versuchst, Stocksport beizubringen, wie nimmst du das wahr? Also läuft es auf Anhieb gut? Macht es den Leuten direkt Spaß? Was sind da so deine Erfahrungen?
Ja, also dadurch, dass der Bewegungsablauf, dass den jeder schon mal gemacht hat irgendwo, läuft das am Anfang sehr gut. Also es bekommt wirklich jeder hin. Gerade, dass man dann eben auch seine Stöcke ins Spielfeld bekommt irgendwie. Also da ist dann die Richtung noch nicht ganz so ausgeprägt, aber irgendwie bekommt man von der Länge her, das sind ja 25 Meter, die man da weit kommen muss, das bekommt jeder hin. Da gibt es ja auch unterschiedliche Laufsohlen dann von schnell bis streng, je nachdem, wie Kraft man hat. Also das schafft wirklich jeder auch nach 10 Minuten schon. Wenn man da mal einen Stock gezielt schießen will oder dann links, rechts, Mitte wirklich beeinflussen will, das dauert dann länger. Das vergleiche ich dann gern mit dem Dartsport. Also wenn man trifft schnell mal die 20 und dann, oder man hat auch mal dann, trifft man irgendwann mal ein Triple. Aber wenn man dann wirklich konstant die Triple treffen will, wie bei uns jetzt konstant die Stöcke richtig aus dem Feld schießen möchte, da vergehen dann doch jahrelanges Training. Das kann man ganz gut vergleichen.
Kann man da raushören, dass Stefan Zellermeier auch ein guter Dartspieler ist?
Gut, weiß ich jetzt nicht, aber ich spiele gern Dart. Ich hab damit mal angefangen, weil da geht es ja auch um Auge-Hand-Koordination beim Dart. Und beim Stocksport ist es ja auch so, dass man die Hand ist ja das, was koordiniert werden muss. Und das Auge, er hat natürlich auch die Stöcke im Blick. Deswegen dachte ich mir mal, das könnte mich nochmal weiterbringen. Und ja, beim Dartsport bin ich jetzt schon auch hängen geblieben. Also ich mache das gerne.
Schon mal die 180 geworfen?
Nee, ich habe noch keine 180 geworfen. Das ist schon mal
Und
eine.
das bedrückt dich. Das hat man richtig
Ja, das.
rausgehört.
Also das macht mich wirklich fertig. Also dreimal Triple 19 habe ich schon
Oh,
geschafft und dann
okay.
dachte ich mir,
Ist auch stark.
warum jetzt nicht auf die 20? Das war schon,
Also
aber sehr viele 140, aber noch keine 180.
wenn es dich tröstet, wir haben es auch noch nicht geschafft.
Nee, ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffen werde.
Wieder zurück zum Stocksport. Es gibt ja auch mehrere Disziplinen im Stocksport. Also mal geht es dann eher auf die Präzision und mal geht es eher auf die Weite. Also kannst du uns und unseren Zuhörern mal die Disziplinen erläutern beim Stocksport?
Gerne, es gibt drei Disziplinen, gibt es im Groben. Das eine, habt ihr schon gesagt, ist dieser Weitensport. Weitschießen heißt es. Da geht es dann wirklich darum, jeder bekommt denselben Stock mit derselben Laufsohle und dann wird geschaut, wer kommt jetzt hier am weitesten. Das wird auch nicht in normalen Eisstadien gemacht. Da gibt es dann eine extra Bahn, die dann mehrere hundert Meter lang ist. Und dann wird wirklich geschaut innerhalb von 5 Versuchen, wer hat jetzt den weitesten Versuch gelandet.
Wo liegt da der Rekord in der Weite?
Oh, das ist ein ganz verrückter Rekord, der ist irgendwo bei 450 Metern.
Was?
Er ist aber schon uralt. Das wurde auf dem Weißen See gemacht. Und da waren wirklich Erzählungen zufolge, der ist auch schon uralt, Erzählungen zufolge waren da wirklich perfekte Eisbedingungen. Also so eine leichte Wasserschicht dann auch auf dem Eis, dass der Stock wirklich, also da waren ganz viele, 10 Versuche über 450 Meter. Und es wurde immer wieder versucht, das wieder zu schaffen, irgendwie nur auch nur in die Nähe zu kommen. Aber auch die heutigen Sportler, die eigentlich viel besser sind als die früher, schaffen es also niemals.
Aber jetzt an sich der reine Wettbewerb, bei dem es dann um die Weite geht, da ist die Weite schon noch begrenzt, oder?
Ja, also da hat man dann, das war jetzt nur eine Ausnahme, das war ein Weltrekordversuch. Und normalerweise ist diese Bahn maximal 150 Meter lang und dann wird halt die Platte, die Laufsohle so gewählt, dass die besten 140 Meter weit kommen und dass man da auch dann eine Liste oder eine Ergebnisliste schaffen können. Das war das Weitschießen. Also da bin ich nicht zu Hause. Da braucht man etwas mehr Körpermasse. Ich bin mehr in dem Ziel- und Mannschaftsspiel zu Hause. Also das eine ist noch dieses Zielschießen. Da geht es dann wirklich viel um Präzision. Da ist man dann alleine. Da muss man dann verschiedene Aufgaben erledigen. Da geht es hauptsächlich darum, so nah wie möglich an die Taube ranzukommen. Da gibt es dann verschiedene Punkte, weil eben Ringe um diese Taube eingezeichnet sind. Und je nachdem, wie nah man rankommt, wird man dann, bekommt man dann mehr oder weniger Punkte. Das ist das Zielschießen. Da geht es hauptsächlich um Präzision. Da ist man auch ganz alleine. Und dann gibt es eben noch dieses Mannschaftsschießen. Das ist eben das, was auch der Thomas Müller und der Mats Hummels jetzt gemacht haben, für die, die sich's anschauen. Normalerweise ist man zu viert in einem Team. Jeder hat da einen Stock. Und man spielt gegen eine andere Mannschaft. Und da geht es eben dann auch viel um Taktik. Da geht es auch um Präzision, kann man sagen, aber da hat jeder Spieler irgendwie eigene Charakteristiken, die er haben muss. Da muss es Spieler geben, die können jetzt sehr genau schießen. Da muss es auch Spieler geben, die schießen dann eher strenger mit mehr Kraft, weil es natürlich auch dann schwieriger ist, diese Stöcke wieder zu bewegen aus dem Feld. Also da ist eine Mischung.
Also wenn wir jetzt mal gerade auf deine Disziplin schauen, wo es dann auch wirklich um die Präzision geht, wie ist denn da der Spielablauf? Also wie funktioniert das Ganze?
Der Spielablauf beim Zielschießen, der ist natürlich ein bisschen anders als beim Mannschaftsschießen. Also dieses Zielschießen, da hat man zuerst 6 Versuche in die Mitte. Also da gibt es in der Mitte Zielringe im Feld eingezeichnet, wo es dann Punkte von 2 bis 10 gibt. 10 natürlich, wenn man ganz in die Mitte kommt. Das sind 6 Versuche. Da muss man 6 Versuche einen Stock aus dem Spielfeld hinaus befördern und selber im Spielfeld verbleiben. Da gibt es dann also auch die Maximalzahl 10 Punkte. Dann gibt es 6 Versuche, da wird diese Taube in die Ecken nach hinten gelegt. Da gibt es auch wieder 6 Versuche, jeweils von 2 bis 10 Punkte. Und diese vierte Bahn, diese letzten 6 Versuche, das sind so Kombinationsaufgaben. Da muss man teilweise einen Stock nur 1 Meter weit schieben, eben perfekt auch an die Taube ran. Das sind so Kombinationsaufgaben, sind auch die schwierigsten. Da wird dann eben zusammengezählt, alle diese Versuche, und dann wird geschaut, wer die meisten Punkte erreicht hat.
Aber an sich kann man schon sagen, dass eure Sportart relativ simpel zu verstehen ist, finde ich.
Im Prinzip ja, dieses Zielschießen, was ich jetzt gerade erklärt habe, das ist schon, da muss man ein bisschen reinkommen beim Zuschauen, ist aber auch recht simpel dann. Das Mannschaftsspiel versteht wirklich jeder. Da geht es darum, wer ist am nächsten an der Taube dran. Und der gerade nicht am nächsten dran ist, der muss jetzt einen Versuch abgeben und versuchen, eben wieder näher ranzukommen. Das ist das ganze Prinzip vom Mannschaftsspiel.
Und bis wie viele Punkte wird bei euch gespielt jetzt im Mannschaftsspiel?
Das Mannschaftsspiel ist nicht auf Punkte begrenzt, sondern auf Kehren heißt es, also Durchgänge. Das sind 6 Durchgänge, also 6 Mal werden alle Versuche abgegeben. Und dann wird nach jedem Durchgang geschaut, okay, ein Punkt für Team A, und dann wird noch 6 Durchgängen geschaut, wer die meisten Punkte hat. Dann ist das auch vorbei. Es kann also auch unentschieden ausgehen, zum Beispiel.
Das klingt echt simpel. Wir haben ja oft sehr große Probleme, den Sportarten folgen zu können, wenn die über die Regeln und Techniken berichten. Aber das finde ich jetzt mal echt eine entspannte Sportart, die echt einfach zu verstehen ist. Aber muss man, glaube ich, auch, weil Eisstockschießen spielen viele Betrunkene auf Weihnachtsfeiern. Deswegen, das kann man nicht zu kompliziert machen.
Das wäre kontraproduktiv.
Das hast du uns ja schon ausführlich und gut erklärt, wie man genau wirft beim Stockschießen. Im Stocksport nennt man euch Athleten ja auch Schützen. Was macht denn einen guten Schützen aus?
Ein guter Schütze muss präzise sein, der muss sich gut konzentrieren können, der braucht eine gewisse Grundathletik, dass er eben auch von der Laufsohle her ein bisschen strenger spielen kann. Also es bringt nichts, wenn man den Stock einfach nur nach vorne schubst, so ein bisschen. Und dann braucht es auch, also ich sag's immer so, die Spreu vom Weizen, gerade ganz oben, trennt sich dann in der mentalen Stärke. Weil im Training ist jeder gut, habe ich das Gefühl, immer wieder. Aber dann, wenn es wirklich darauf ankommt, wenn es zählt, dann merkt man schon, bei wem flattert jetzt die Nerven ein bisschen. Und da ist wirklich der größte Unterschied für dich.
Ja, ist ja vor allem auch so, als allerletzter Athlet in einer Runde ist ja schon noch Druck da. Da kann er ja noch mal alles verändern.
Ja, also gerade auch ein Extrembeispiel, du stehst in einem WM-Finale und dein Schuss entscheidet jetzt, du musst den Stock da vorne treffen. Im Training hast du schon zigtausend, millionenfach gemacht, und jetzt, wenn du den jetzt nicht triffst, dann bist du nicht Weltmeister. Also ganz extrem formuliert. Und das
Aber
ist eigentlich, ist es für einen Spieler, der das dann eben auch so viel trainiert, nicht mehr schwer, aber in dem Moment wird der Stock so unfassbar klein, das kann man sich nicht vorstellen.
Aber ist es dann auch so, dass bei euch der mental Stärkste am Schluss spielt?
Das ist nicht unbedingt so, weil es ja eben auch eben die verschiedenen Aufgaben gibt für Spieler. Es gibt Spieler in der Mannschaft, in so einem Viererteam, die können eher gut ihren Stock platzieren im Feld. Und es gibt Spieler, die sind natürlich besonders gut im Stöcke aus dem Feld hinaus befördern. Jetzt kann natürlich der mental Stärkste einer sein, der die Stöcke hinaus befördert. Die werden aber meistens schon recht früh gebraucht. Also gerade wenn der Gegner anspielt, dann brauchst du eben schon deinen ersten Angreifer, heißt der, der den Stock dann hinaus befördert meistens. Und der kann natürlich dann nicht zum Schluss spielen.
Ah, okay. Das heißt, ihr habt sogar im Viererteam auch so ein bisschen verschiedene Rollen, kann man sagen.
Ja, genau. Also die perfekte Mannschaft ist so aufgestellt, dass der Anspieler, der ist wirklich sehr gut darin, Massen heißt der Fachbegriff, der platziert seinen Stock da, wo er ihn wirklich hin will im Feld, also auf ein paar Zentimeter genau. Da gibt es zwei, die angreifen, die Stöcke hinaus befördern, das gut können. Und der vierte ist meistens einer, der kann beides recht gut. Der ist dann auch für verschiedene Aufgaben eingeplant und meistens ist der dann auch der, der die wichtigen Schüsse machen muss, weil der oft als letzter dran ist in einer Kehre.
Okay, und die Reihenfolge, ist die dann festgelegt oder kann man einfach so sagen, okay, nee, komm, jetzt wirfst du, jetzt wirfst du, jetzt wirfst du, wie ist das?
Nee, das kann man komplett frei wählen. Also der das Anspiel wechselt von Kehre zu Kehre, das ist unterschiedlich, weil also im Spiel mit 6 Kehren hat jede Mannschaft 3-mal das Anspiel. Und da ist natürlich der eröffnet, also der Massa, der Anspieler, der beginnt natürlich da dann immer. Also die erste Position ist dann auch schon verplant. Aber sonst kann da frei entschieden werden, wer jetzt gerade am besten für die Aufgabe passt.
Tolle Sportart. Super unkompliziert. Macht wahrscheinlich auch richtig Spaß.
Muss unbedingt mal Olli zu dir einladen. Ich glaube, das ist seine Ding, seine Sportart.
Ja, warum?
Ich sehe dich da irgendwie. Wir waren ja auch schon oft mal bowlen und da hast du dich auch gut angestellt.
Ja, vielleicht, das stimmt. ja, also du hast jetzt vorhin schon erklärt, ihr spielt auf Asphalt, ihr spielt auf Eis. Wir stellen uns das ja auch je nach Untergrund, auch von der Technik her, dann irgendwie unterschiedlich vor. Müsst ihr da als Sportler euer Material und eure Technik immer so den Gegebenheiten anpassen?
Ja, das ist schon, gerade im Sommer ist es extrem geworden. Also die Laufsohlen, die man auf Asphalt verwendet, sind dann teilweise auch ein bisschen unterschiedlich, die man auf Pflaster verwendet. Beton ist dann nochmal was ganz was anderes. Also das ist schon schwierig geworden jetzt die letzten paar Jahre, eben weil das Material auch ein bisschen ausgereift geworden ist. Der Unterschied zum Winter ist dann nochmal ganz extrem. Im Sommer sind es eher so diese Kunststoffplatten oder Laufsohlen. Das sind Kunststoffe, die unterschiedlich hart sind und je nachdem, wie hart sie sind, sind sie auch unterschiedlich schnell. Also härtere Kunststoffplatten sind schneller und die weicheren sind dann strenger zu spielen. Und im Winter nimmt man dann Gummilaufsohlen. Die sind dann auch unterschiedlich weich oder hart. Die harten Gummilaufsohlen sind dann schneller, die weichen sind dann etwas strenger. Also das Setup, das man hat, muss man vom Sommer zu Winter eigentlich komplett wechseln. Auch bei den Stielen ist es da ein bisschen anders. Da geht es um Schwerpunkte, um Gewichte. Also als Amateursportler, als normaler Sportler, der es so einfach gern macht, kann man bis auf die Laufsohlen eigentlich auch Stock und Stiel Sommer und Winter gleich verwenden. Bei den Laufsohlen muss man natürlich dann Kunststoff auf Gummi wieder wechseln. Aber als Sportler, der da wirklich dann weiter oben mitspielen möchte, der muss das ganze Setup wieder wechseln eigentlich.
Okay, dann haben wir jetzt Asphalt, wir haben Beton, wir haben Pflaster, wir haben Eis. Welcher Untergrund ist dir am liebsten, Stefan?
Ganz klar Eis. Also ich bin mit dem Eisstockschießen ja auch groß geworden und ich spiele einfach lieber auf Eis. Im Sommer spiele ich zwar auch ganz gern, aber dadurch, dass es im Sommer auch keine internationalen Meisterschaften gibt, also EM und WM, das gibt es nur im Winter, ist die Vorbereitung auf Eis viel intensiver und macht da deswegen auch viel mehr Spaß.
Das heißt, kann man noch sagen, dass das Eisstockschießen ein bisschen mehr bekannter oder weit verbreiteter ist als das Sommerstockschießen?
Ja, ganz klar. Eben weil es eben diese Hintergrundgeschichte gibt mit dem auf dem See treffen und da Eisstockschießen, ist es eben viel bekannter als der Sommer-Eisstocksport. Ja.
Ich muss jetzt kurz nochmal nachhaken wegen dem Setup. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt irgendwie falsch verstanden habe, aber es ist ja so, dass du jetzt gesagt hast, es gibt ja einmal den Stiel und den Stock. Also was ist jetzt genau der Stock und was ist genau der Stiel?
Der Stiel ist wirklich nur, da hat jeder seine eigene Griffform, mit dem man die Hand umschließt diese Griffform, dann geht ein kleiner Stiel nach unten in eine Hülse und diese Hülse steckt man dann in den Stockkörper. Und diese Hülse vom Stiel ist dann mit einem Gewinde mit der Laufsohle verbunden und dann wird das alles zugeschraubt. Das heißt, es besteht aus drei Teilen, aber der Stiel verbindet quasi alles. Der steckt in dieser Hülse vom Stock drin und wird dann mit der Platte verschraubt, damit das Ganze fest ist. Und wenn man dann die Platte mal wechseln möchte, muss man den Stiel aufdrehen, eine andere Platte drauf machen und dann wieder zudrehen. So ist das Ganze aufgebaut.
Aber wieso wird es denn Stock genannt? Das ist jetzt ja keine typische Stockform, es ist ja nicht ein kompletter Stock, sondern es ist ja unten auch ein bisschen, hat ja eine Fläche unten.
Das ist eine gute Frage, woher der Stock kommt. Also sieht nicht aus wie ein Stock.
Nee, stimmt also eigentlich. Ich finde die, also
gute Frage.
Die Regeln sind schon verständlich, aber ich habe mich halt gefragt, warum heißt es Stockschießen? Ne? Also das ist ja, es ist ja kein direkter Stock. So klar, man hat sowas Stockähnliches in der Hand, aber dann wird es ja unten schon von der Form größer.
Ja, absolut. Also das ist eine gute Frage. Habe ich mir als Insider noch nie überlegt, warum es jetzt Stock heißt.
Dann kam die Community-Frage heute von mir.
Die soll auch immer zum Nachdenken anregen, ja, im Nachhinein.
Genau. Kannst ja vielleicht nochmal bei dir im Verein nachfragen. Vielleicht weiß da jemand noch ein bisschen was.
Das werde ich machen, ja.
Cool. Jetzt hast du ja schon gesagt, so, das Eis ist so dein Favorit. Wie hat es denn bei dir angefangen mit dem Stockschießen? Und ja, wann hast du gemerkt, dass der Sport jetzt auch mehr als nur ein Hobby für dich ist?
Ja, es ist, glaube ich, wie in jeder Randsportart so, dass man eher über Zufall dann zu der Sportart kommt. So war es dann bei mir auch. Also mein Nachbar früher, der war der Jugendtrainer von den Stockschützen hier bei mir im Verein. Und der hat mich dann einfach mal mit 7 mitgenommen. Und dann habe ich das ausprobiert und es hat gleich gut funktioniert. Und ich habe dafür dann auch logischerweise viel Fußball gespielt und war viel beim Langlaufen und habe alles gemacht, wie wahrscheinlich jeder. Und irgendwann ist das Stockschießen halt, da kamen die meisten Erfolge. Und dann bin ich da dabei geblieben und es wurde immer mehr, es wurde immer besser und so hat sich das Ganze entwickelt.
Ich denke mal, dadurch, dass das ja deine Favoritensportart ist, schwärmst du ja sicher auch des Öfteren mal. Was würdest du sagen, was zeichnet den Stocksport denn deiner Meinung nach aus und welchen Reiz hat der Sport?
Ja, gibt für mich eigentlich viele Gründe. Erstens, man kann alleine spielen. Als Einzelspieler kann man Erfolge haben und man kann mit der Mannschaft Erfolge haben. Also es gibt's ja nicht so wahnsinnig oft, also wenn ich jetzt an Fußball denke oder so, das macht mir total viel Spaß. Dann ist es die Kombination wirklich aus Technik und dass man eben auch mentale Stärke braucht, das reizt einen irgendwie die ganze Zeit. Gerade auch das Gefühl, wenn man dann die schon mal gemacht haben, das Gefühl, wenn man den Stock auslässt und man sieht, der Stock trifft jetzt genau den Stock, der da vorne ist und den wollte man auch genauso treffen. Also das ist ein faszinierendes Gefühl, das gibt einem so viel Freude und das auch nach dem millionsten Schuss ist bei mir immer noch so.
Ich glaube, Michael Rösch würde sagen, ist besser als Sex.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Hat er das gesagt, wenn man alle 5 abräumen würde?
Ja, genau, ja. Er hat gesagt, man kann es mit einem Orgasmus vergleichen.
Ja.
Das stimmt, genau so hat er es gesagt. Ja.
Nee, also so geht es mir da auch. Es ist wirklich faszinierend. Und dann finde ich auch ganz cool, dass eigentlich der Sport in jedem Alter noch ziemlich gut ausgeführt werden kann. Also ich bin jetzt schon recht früh da auch oben angekommen. Aber wenn ich mir jetzt die Bundesliga anschaue bei uns, wo wirklich die besten 20 Mannschaften aus Deutschland da noch mitspielen, da geht es mit 18-Jährigen los, die es nach oben geschafft haben. Und da hört es mit 55-Jährigen auf, die immer noch Top-Eisstockschützen sind, die da absolut auch hingehören in die Liga. Und zwischendrin ist auch alles vorhanden. Also das fasziniert mich eigentlich am meisten auch. Das geht bis ins hohe Alter, es wird absolut konkurrenzfähig.
Gibt es bei euch auch dann so ein richtiges Training, in dem ihr zum Beispiel dann spezielle Würfe übt oder trefft ihr euch einfach in der Gruppe und spielt gegeneinander? Wie kann man sich das denn vorstellen?
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also bei mir ist es so, aber auch bei anderen Spielern, die jetzt dann eben auch in Paaren mit dabei sind, wir trainieren dann schon auch meistens alleine und üben spezielle Abläufe. oder auch spezielle Schüsse. Es können schwierigere Versuche sein, die eben nicht so oft vorkommen. Die übt man dann eben dauernd und immer wieder, dass man da Routine reinbekommt und Bewegungsablauf übt. Und dann gibt es auch dieses normale Mannschaftstraining, wo man sich im Verein trifft. Und dann werden auch einfach zwei Vierermannschaften gebildet und dann wird da gegeneinander trainiert, wie das normale Mannschaftsspiel. Also da gibt es Unterschiede.
Ja, du hast ja auch diesen mentalen Touch schon erwähnt, der so wichtig ist im Stocksport. Das heißt, ihr müsst euch ja schon stark konzentrieren beim Ausüben eurer Sportart, vor allem wenn es dann gerade um den wichtigen Wurf geht, vielleicht auch den letzten. Hast du da vor jedem Wurf dann ein bestimmtes Ritual, was du durchgehst, um dich dann bestmöglich vorzubereiten?
Ich habe selber auch eins, ja, aber da ist wirklich auch jeder Sportler anders. Das ist wirklich faszinierend. Da wird dann auch mal die Jacke kurz gezupft oder so. Oder ich habe meistens eine Brille auf, dann wird die Brille wieder neu gerichtet, unbewusst, obwohl sie eigentlich gut sitzt. Oder der Nächste, der schüttelt seine Hand hier so komisch beim Schwingen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Rituale und das meistens merkt man es auch gar nicht. Also da schaut man sich danach dann Videos oder Livestream-Aufzeichnungen an und dann denkt man sich, okay, das mache ich und das mache ich und das mache ich mit meinem Stock noch zur Vorbereitung und eigentlich, das passiert alles total unbewusst, aber es sind durch die ganzen Versuche, die man macht im Training, ist das so drin, dass man gar nicht mehr richtig merkt, was man eigentlich zur Vorbereitung macht. Das passiert einfach.
Also wenn ich zum Beispiel Rafa Nadal beim Tennisspielen zuschaue, da denke ich mir auch so, ey, das muss dem doch irgendwann mal nerven, dass der seine 500 Rituale da vor dem Aufschlag durchführt und dann in der Pause seine weiteren 200 Rituale da noch macht. Aber das ist einfach drin bei dem, ne? Das muss
Nee,
wahrscheinlich einfach
also
sein.
das merkt man gar nicht.
Ja.
Bei mir, es wird mir auch mal gesagt, meine Trinkflaschen stehen immer genau gleich und also ist eine ganz verrückte Sache.
Ja, Stefan, der Stocksport ist natürlich jetzt auch eine Sportart, die nicht sonderlich bekannt ist. Das haben wir auch gemerkt. Wir sind auch erst durch das Thomas-Video drauf gestoßen. Vor allem kennt man Stocksport ja auch nicht als Leistungssport. Also, wie schafft ihr es, Aufmerksamkeit für euren Sport zu generieren?
Ja, das ist natürlich nicht so leicht. Also natürlich geht es über Medien. Also wir sind schon auch in Zeitungen präsent. Ist natürlich nicht mehr so aktuell heute. Aber dann es kam in den letzten 2 Jahren jetzt auch, dass unsere Events, also WM, EM, so weiter, dass die gestreamt werden. Ob das dann, am Anfang war es über Facebook und jetzt über YouTube, aber also dadurch generiert man natürlich ein bisschen mehr Zuschauer. Oder dann eben, wir nutzen dann solche Events wie die Thomas Challenge. Oder wir waren auch schon mal im Bayerischen Rundfunk. Lauter so Sachen, die helfen natürlich, dass man da ein bisschen bekannter wird. Weil so und nur wenn wir unsere eigenen Turniere schießen, ist es natürlich schwer.
Also ich wäre eindeutig für die TV Total Stockschießen WM.
Ich wollte in der Sekunde dasselbe sagen.
Ja, selber Gedanke.
Oder
Perfekt.
wäre auch geil, irgendwie bei Schlag den Star. Gab's
Ja.
bestimmt schon mal. Aber so
Ja.
Stocksport ist doch eigentlich so richtig geil für Schlag den Star. Oder früher Schlag den Raab, was sich da Stefan
Ja.
Raab reingefuchst hätte in
Ja,
den
ja.
Stocksport.
Das müsst ihr euch mal anschauen. So, das gab's schon. Also da gab es dann
Ah, okay.
ich weiß nicht, ob Schlag den Star oder Schlag den Raab dann war, aber da Stefan Raab war auf jeden Fall dabei. Und das war Stockschießen nicht so, wie man es kennt. Da wurde so eine, ja, Lattelschießen heißt es. Da hängen so kleine Latten runter und wenn man ganz die Mitte trifft, gibt es 10 Punkte und je weiter man nach außen kommt, gibt es weniger Punkte. Das heißt,
Ah,
man muss den Stock quasi gerade nach
ich
vorne
kann mich dran
bekommen.
erinnern. Ich kann mich dran
Und
erinnern, ja.
Stefan Raab hat es geschafft, diesen Stock so schlecht aufzulegen, dass der hin und her wackelt, dass er zwei Latten getroffen hat. Habe ich noch nie davor gesehen. Und dann hat er sich beschwert, warum jetzt nicht beide Latten zählen. Da gab es eine riesen Diskussion. Und
Ich
also
hab's bildlich vor mir, wie er diskutiert.
ja, das war eben dann faszinierend. Also es gab schon mal.
Und danach habt ihr ihn dann zu euch ins Training eingeladen.
Nee, ich war da gar nicht dabei. Das hat ein Eisstockhersteller hat es gemanagt und ich weiß gar nicht mehr, wie das dann alles gelaufen ist.
Ja, gerade wenn der Stocksport jetzt wirklich nicht so Aufmerksamkeit generiert, wie ist es dann, Jugendliche für den Sport begeistern zu können? Ist es schwer? Und was habt ihr da für Mittel?
Ja, es ist schon schwer. Es gibt verschiedene Schulprogramme. Also da gehen dann wirklich Vereinstrainer mit mit Kinderstöcken in die Schulen und dann wird es Sportunterricht irgendwie integriert in die Turnhalle. Da versucht man natürlich, dass da dann ein, zwei Kinder hängen bleiben und dann auch in den Sportverein gehen. Ansonsten versucht man es eben Probetrainings, Vereinstage, die man dann macht und verschiedene Sportarten präsentiert. Und ja, ist aber nicht leicht. Und dann, wenn man mal Kinder hat, muss man natürlich dann auch immer schauen, dass die dranbleiben. Und wie es ja den meisten Randsportarten ist, wenn man dann mal 16, 17, 18 ist, entscheidet sich's eben, ob man wieder aufhört damit oder ob man dranbleibt und weitermacht. Und es ist schon schwierig. Also es werden schon auch in der Sportart weniger Jugendliche, als es noch vor ein paar Jahren war. Aber es ist ja so ein anderes Thema. Aber ich glaube, das ist in mehreren Sportarten so, dass Jugendliche wirklich weniger werden.
Ja, ich bin auch bei mir im Tischtennisverein Trainer. Ich sehe das ja auch. Und ich sehe halt bei Randsportarten immer die Schwierigkeit, wenn man so eine Sportart macht und dann parallel noch das Kind irgendwie Fußball oder Handball spielt, dann weißt du eigentlich schon, okay, Fußball oder Handball wird auf Dauer auf jeden Fall siegen. Und das finde ich irgendwie voll schade immer. Wenn man sieht, wie viele Kinder da dann, sage ich mal, doch im Fußball oder Handball vielleicht versauern, obwohl sie im Randsport eine richtige gute Größe werden können.
Ja, ist wirklich so. Aber ich merke es im Fußball eigentlich auch schon. Gerade wenn ich jetzt bei uns im Heimatverein schaue, da wird es in der Jugend auch schon etwas weniger. Also es zieht sich leider so etwas durch. Und dann, wenn man halt in der Randsportart bleiben möchte, dann, oder die bleiben, die sind dann auch wirklich fasziniert davon. Also die wollen dann auch was erreichen. Das hab ich immer das Gefühl. Einfach nur so mitlaufen, das hört dann irgendwann auf, wenn es dann in den Erwachsenenbereich geht.
Ja. Jetzt ist ja im Wintersport eigentlich auch, ja, es ist geil am Wochenende da einfach ARD, ZDF zu schauen, den ganzen Tag auf der Couch zu flätzen. Daniel und ich, wir fühlen uns da vielleicht auch schon manchmal angesprochen. Das machen wir auch manchmal sehr gerne. Und da wird ja jedem Wintersportfan wirklich ein buntes Programm geliefert an ganzen Wintersportarten. Wieso wird da aber eigentlich nie über Eisstockschießen berichtet?
Der Eisstockbetrieb im Winter ist wirklich, der ist sehr unterschiedlich. Wir haben das ganze Jahr über so normale Turniere, das sind dann irgendwelche Cups. Und die sind auch, also, da bin ich ganz ehrlich, das ist für den Schützen interessant, der da mitspielt. Aber zum Zuschauen ist es nicht wirklich interessant, weil es dauert ewig lang. Es geht um 7 Uhr morgens los, meistens, oder 8 Uhr. Dann dauert es bis 14 Uhr. Und es ist einfach ewig langes Turnier, weil da jeder gegen jeden spielt. Und das ist dann auch fürs Fernsehen ungeeignet, da was zu zeigen. Gerade bei Großevents finde ich es aber trotzdem schade, weil so eine EM, WM, die ist wirklich spannend. Also da sind die besten 8 Nationalmannschaften, da wird eine gut über die Gruppenphase, da muss man jetzt noch nicht wirklich berichten, aber die besten 4, die sich da dann qualifizieren für die Halbfinals, spätestens da ist dann auch, also ist es dann auch lohnenswert, darüber einen Bericht zu machen, weil da ist eine Eishalle, da sind 2.000, 3.000 Leute in der Halle. Da ist wahnsinnig gute Stimmung. Und auch da könnte man einen schönen Bericht draus machen, weil da wird dann auch wirklich der beste Stocksport geboten, den man so sehen kann. Und da verstehe ich es nicht ganz, warum es da noch nicht angekommen ist. Es sind immer mal wieder Fernsehanstalten da, aber gerade dann eben aus österreichischem Raum, also das ORF berichtet da öfter. Der Bayerische Rundfunk war zwar auch schon mal da, aber ARD und ZDF, da sind wir noch weit davon entfernt, leider.
Naja, vielleicht kommt es ja irgendwann. Sag niemals nie.
Sport aus aller
Ich
Welt.
hoffe es.
Ja, stimmt, Sport aus aller Welt, ja. Aber da müsste man das eher auf so zugefrorenen Seen machen. Dann würde das in
Ja.
der ZDF-Sportreportage kommen.
Ja, wenn dann der neue Weltrekord in der Weite gebrochen wird, dann kommt es bei Sport aus aller Welt.
Ja, oder der, ich glaube, da wurde es bei Servus TV oder so. Das
Ah,
gab es
immerhin.
auch.
Cool.
Nice.
Ja.
Ja, wollen wir mal noch ein bisschen über deinen Verein sprechen, über den TSV Hartpenning in Bayern. Wie kann man sich denn das Vereinsleben beim Stocksport so vorstellen?
Das ist wirklich, wie man es in der Randsportart vermuten möchte, ganz entspannt. Also wir sind eine Sparte in unserem Hauptverein, die Sparte Eisstockschießen, und wir haben eine Spartengröße, ich glaube, 12 Männer, die das machen, und ich glaube, 6, 7 Frauen, die das machen. Wir haben, also für den Verein selber haben wir 2 Trainingstage immer, Sommer und im Winter. Und da bin ich zwar auch immer dabei, aber das muss man dann schon immer getrennt sehen. Dadurch, dass der Verein Wir haben eine erste Mannschaft, eine zweite Mannschaft, ab und zu mal eine dritte Mannschaft. Die erste Mannschaft nimmt das Ganze ein bisschen ernster. Die trifft sich auch so mal dann zum Training noch extra zum normalen Training. Die zweite Mannschaft macht das wirklich zum Hobby oder als Hobby. Und ich, dadurch, dass ich das Zielschießen auch noch mache, betreibe das natürlich dann ein bisschen ernster. Ich gehe selber dann ins Training, ich mache nebenbei auch noch dann was. Und da ist schon ein großer Unterschied.
Wie baut sich denn so eine Saison bei euch auf? Also spielt ihr im Sommer Stockschießen und im Winter Eisstockschießen, beides mal auch in derselben Liga gegen dieselben Gegner?
Also es gibt im Sommer und im Winter dieselbe Ligenstruktur, aber die Mannschaften sind natürlich unterschiedliche, weil es auch Mannschaften gibt, die den Sommer nicht ganz so ernst nehmen wie den Winter. Das heißt, die sind dann im Sommer eher weiter unten in den Ligen. Aber der Sommer, also der allgemein ist es so aufgebaut, in der Vorbereitungsphase, das heißt von September bis November, sind eben normale Turniere, eben diese Cups, die ich vorher gesagt habe, die sind zur Vorbereitung da und dann der Ligabetrieb, die Bundesliga, sind dann 2 Wochenenden, da spielt dann jeder gegen jeden und da wird dann der Sieger der Bundesliga ermittelt. Das ist so der Ablauf vom Winter, das geht bis in den Januar. Im Januar sind dann die deutschen Meisterschaften immer noch. Da qualifizieren sich die Besten aus der Bundesliga und spielen dann, also diese Bundesliga Süd. Es gibt ja auch Bundesligen Südwest und West, Ost und Nord von Deutschland. Und aus allen Bundesligen qualifizieren sich die Besten für die deutsche Meisterschaft. Da wird der deutsche Meister dann ausgespielt und nach den deutschen Meisterschaften, so Ende Februar, März, sind dann eben Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Das ist so der Ablauf.
Und wie erfolgreich ist dein Verein, der TSV Hartpenning?
Also wir spielen im Sommer und im Winter jetzt schon seit 4 oder 5 Jahren in der Bundesliga jeweils. Und sind eigentlich auch bei der deutschen Meisterschaft, sind wir jetzt immer dabei gewesen. Und es geht stetig nach oben. Im letzten Jahr sind wir deutscher Meister im Winter geworden. Im Sommer fehlt uns der noch, aber ich hoffe, das können wir auch noch erfahren.
Ich finde es ein bisschen verwirrend, wenn es im Sport eine deutsche Meisterschaft und eine Bundesliga gibt. Warum ist es bei euch so?
Ja, dadurch, dass wir eben eine Bundesliga Süd haben, wo nur bayerische Mannschaften dabei sind und dann eben aus Baden-Württemberg Südwest gibt es dann auch eine Bundesliga, genauso wie West und Ost. Und es wäre eben, also eine Bundesliga für alle zu machen, da wären die Fahrten einfach zu groß. Es sind eben doch also 2 bis 3 Wochenenden, das kommt eben ganz darauf an. Und deswegen hat man irgendwann mal gesagt, ja, man macht die Bundesligen, macht man pro Bundesland und dann trifft man sich zu einer deutschen Meisterschaft, wo dann wirklich die beste Mannschaft Deutschland ausgespielt wird.
Jetzt, wo du es sagst, macht das irgendwie auch voll Sinn, weil ich meine, Bundesliga beinhaltet das Wort Bundes ja schon, also Bundesland. Deswegen macht es ja voll Sinn. Man ist da irgendwie immer so getrimmt auf den Fußball oder so, dass man denkt, hey, die Bundesliga, es muss ja ganz Deutschland sein. Aber klar, für eine Randsportart macht es Sinn, dass man praktisch dann regional die Bundesliga austrägt, die Spiele untereinander austrägt und sich dann eben für die deutsche Meisterschaft trifft und da dann praktisch dann den Besten Deutschlands kürt. Das ist schon eigentlich ein gutes System.
Ja, genau, das ist ungefähr auch der Plan dahinter, dass die Fahrzeiten für die Mannschaften nicht zu groß werden.
Ja, ist dann die Region Bayern der perfekte Stockschießen-Standort? Also habt ihr da ja richtige Hochburgen da unten, oder?
Ja, also man muss schon sagen, es konzentriert sich schon alles ein bisschen auf Bayern. Es gibt in Baden-Württemberg gibt es auch 2, 3 wirklich gute Mannschaften, die in den deutschen Meisterschaften mitmischen. West gibt es noch eine, die immer gut dabei ist. Aber ansonsten konzentriert sich schon auf Bayern. Da ist gerade Niederbayern, ist da extrem gut vertreten auch. Standorte sind dann auch, ja, Passau ist ein Riesenstandort. Oder jetzt, wenn man Oberbayern schaut, ist Peiting auch ein großer Standort, wo viel Eisstock betrieben wird und aber auch viel stattfindet. Oder Waldkraiburg, ist ein bisschen zentraler, ist Mühldorf in der Nähe. Das sind so die großen Standorte.
Aber es ist dann nicht immer automatisch so, dass quasi die Mannschaft, die eure Bayernliga gewinnt, auch deutscher Meister wird, oder?
Es passiert schon sehr oft, aber es ist nicht automatisch so. Nein, es gibt da schon immer wieder Überraschungen, dass sich die Mannschaften aus Baden-Württemberg damit aufs Podest spielen. Das kommt schon öfter vor.
Und was würdest du sagen, wie professionell ist euer Stocksport aufgebaut?
Ich würde sagen, professionell wird es ab der Nationalmannschaft. Also in die Bundesligen, das sind alles, also meistens dann auch ehemalige Nationalspieler und das sind dann auch die aktuellen Kaderspieler mit drin. Aber da wird es dann wie eine Hobbysportart betrieben. Da geht man in der Woche zweimal ins Training. Die, die es besser meinen, gehen dreimal ins Training. Und da ist dann das Niveau noch gut, aber da macht jetzt keiner mehr dafür. Ab der Nationalmannschaft ist es dann so, dass das Ganze ernst genommen wird. Da wird dann auch, wird sich körperlich darauf vorbereitet, da ist mehr Training mit dabei, da macht man sich auch über mentale Sachen Gedanken. Und wenn man da mal aus der Nationalmannschaftsphase raus ist, spielt man wieder die besseren Spieler in der Bundesliga und lässt es da, ist etwas lockerer weiter.
Spielst du in der Nationalmannschaft?
Ja, ich bin wieder in den Kaderberuf.
Also berichte doch mal, wie war es so bei der Nationalmannschaft bisher? Habt ihr schon Erfolge einheimsen können? Was sind da so die größten Konkurrenten?
Ja, also also da gibt es auch Jugendnationalmannschaften, da bin ich seit der U16 immer durchlaufend dabei gewesen auch und jetzt seit 2 Jahren eben auch bei den Herren. Ja, die größten Erfolge waren eigentlich so, letztes Jahr sind wir mit der Mannschaft Weltmeister geworden am Ritten in Südtirol. Und 2020, als Corona kam, bin ich auch als Einzelspieler Weltmeister geworden bei den Herren. Das war in Deutschland damals. Es wäre eigentlich ein Riesenevent geworden, aber eben in der Woche wurden dann leider die ganzen, ja, das ist schon Zuschauerverbote ausgesprochen. Es war genau die Woche, wo es losging. Das heißt, wir haben es dann hinter verschlossenen Türen ausgeschossen, was ein bisschen schade war. Aber das waren so jetzt die größten Erfolge, würde ich sagen. Die größten Konkurrenten sind beim Zielschießen natürlich die eigenen Deutschen. Da sind immer, dürfen immer drei pro Nation starten. Österreicher und Italiener. Das sind so die härtesten Konkurrenten.
Also
Mit Außenseiterchancen immer in der Schweiz noch.
sehr europäisch geprägt, der Stocksport.
Ja, obwohl es. Das ist eigentlich das Faszinierende. Das freut mich auch immer wieder. Bei einer WM sieht man dann auch die Brasilianer und Australier, die eben auch gut dabei sind. Also auch aus Zentralafrika sind immer zwei, drei da. Die sind dann aber eher nicht zu den Favoriten zu zählen. Aber so Australien und Brasilien ist wirklich stark. Also die, wenn man unterschätzt, dann verliert man da auch leicht mal ein Spiel.
Aber jetzt im Eisstockschießen oder im Stockschießen?
Im Eisstockschießen.
Die Brasilianer,
Ja.
kennen die überhaupt Schnee und Eis?
Ja, also das sind ja, es gibt ja deutsche Kolonien in Brasilien und da wurde der Stocksport mit rübergebracht. Und jetzt gibt es wirklich zwei, drei, ich weiß nicht, ob es Dörfer sind oder Städte, wo das wirklich gut betrieben wird. Die spielen halt den ganzen Sommer auf Asphalt, trainieren da, kommen dann 5, 6 Wochen vor der WM nach Deutschland oder Österreich. Quartieren sich da ein und dann wird auf Eis weiter trainiert. Der Bewegungsablauf ist ja derselbe. Man muss sich nur auf das Material und logischerweise aufs Eis einstellen.
Ah, wie geil. Das heißt, die Brasilianer, die machen dann auch manchmal Beachstockschießen.
Also ich stelle es mir schon anstrengend vor, bei 40 Grad oder so auf dem heißen Asphalt im Sommer trainieren.
Ja.
Aber das sind ja.
Ja, spannende Sachen, die wir hier lernen. Vor allem auch mega cool, dass du ja sowohl jetzt in der Mannschaft als auch im Einzel Weltmeister bist. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Und das ist ein Achievement, was nicht jeder hat, und das ist schon besonders. Und damit bist du ja wahrscheinlich schon einer der erfolgreichsten Stocksportler in Deutschland, oder?
Ja, doch, würde ich schon sagen. Also es gibt, also ich kenne mich zwar bei den älteren Generationen nicht mehr ganz so aus, aber aktuell haben wir sehr gute Mannschaft zusammen, die da wirklich auch erfolgreich ist. Und alles läuft schon gut zurzeit. Können sehr zufrieden sein.
Sehr gut. Haben wir im Podcast hier gute Akquise betrieben für den Sport? Ja, 2026 ist ja wahrscheinlich ein Jahr, wo ja der Stocksport und vor allem sicher auch du sehr stark hinfiebern, weil 2026 wird das Eisstockschießen in Mailand das erste Mal olympisch sein. Wie wurde diese Nachricht denn bei euch in der Stocksportszene so aufgenommen? Gab es dann richtige Jubelschreie?
Ja, also da wurde uns leider schon wieder etwas Euphorie rausgenommen aus der ganzen
Oh
Sache. Also
no.
als das rauskam, dass wir aufgenommen wurden, da war natürlich die Freude extrem groß. Also kann es mir noch vorstellen, ich habe da dann gleich ganz zittrige Knie bekommen, weil die Nachricht so cool war. Allerdings handelt es sich dann nur um eine Vorstufe. Also in das olympische Programm wurden wir da noch nicht aufgenommen, sondern nur in den erweiterten Kreis. Und jetzt hat uns aber, also es ist noch nicht offiziell, glaube ich, also wir wurden schon informiert, dass es mit 2026 schwierig wird, weil wir gegen eine andere Sportart verloren haben.
Gegen
Also so ist mein
welche?
letzter Stand.
Gegen welche
Bitte?
Sportart, habt ihr verloren?
Oh, ich kenne den genauen Fachbegriff nicht, aber Skibergsteigen oder so.
Oh,
Da geht
hab
man,
ich
glaube ich, mit
gehört.
den Ski den
Ja,
Berg hoch
ja,
und
ja,
dann
ja.
fährt man runter.
Ja. Das habe ich gehört, ja, stimmt. Finde
Ja.
ich nicht fair.
Ach man, schade. Vor allem für dich wäre es ja geil gewesen. Du wärst ja wahrscheinlich schon einer auch der Favoriten gewesen.
Ja, also ich werde in einem Top-Alter auch, eigentlich 28, das ist so, das wäre der Top-Bereich. Und ja, es wäre ein absolutes Highlight gewesen. Aber da fehlt uns einfach, also ich glaube, da fehlt uns einfach ein bisschen Lobby. Gerade wenn da Skiberg steigen, da stehen die ganzen, muss man so sagen, die ganzen Skimarken dahinter und da ist dann leider mehr Geld da als bei uns.
Ja, schade, schade, aber kann man dann vielleicht irgendwie auf 2030 hoffen, dass das was wird?
Hoffen kann man auf jeden Fall. Es ist halt nur so, Mailand heißt Italien, da wäre dann auch natürlich, würde die eigene Nationalmannschaft, der eigene Verband deutlich mehr antreiben. Ich bin jetzt nicht ganz genau informiert, wo es 2030 ist, aber das spielt schon auch immer eine Rolle, welcher Verband dann dort auch dahinter steht, das ins Programm mit aufzunehmen.
Aber ist schon ein Traum von dir, ein großer Traum, mal bei Olympia teilzunehmen.
Ja, ein Riesentraum. Also ich werde auch, solange das Thema nicht gestorben ist mit Olympia, werde ich auch absolut dranbleiben, weil ich könnte mir nichts Größeres vorstellen. Auch nur dabei zu sein, das ganze den olympischen Flair, den man immer so hört, mit aufzusaugen. Also, nee, das möchte ich schon mal erleben.
Und jetzt mal ganz abgesehen von dem Traum von Olympia, was war denn bisher dein absolutes Karrierehighlight im Stocksport?
Das war, glaube ich, schon der Weltmeistertitel letztes Jahr mit der Mannschaft. Das ist so, dass als Eierstockschütze ist es der Titel, den jeder haben will, weil die Mannschaftsdisziplin, sagt man, ist der Königswettbewerb. Den kennen einfach die meisten, das ist der bekannteste. Wenn man den gewinnt, dann bei einer WM, dann hat man es eigentlich geschafft. Und das war schon das Größte.
Wo hängt die Medaille?
Die hängt im Schrank, neben den anderen. Also die hat keinen besonderen Ehrenplatz, aber ich schaue sie mir öfter mal, wenn ich vorbeilaufe.
Ja, lieber Stefan, abschließende Frage an dich. Wie lange wirst du den Stocksport noch ausüben und gibt es bei dir vielleicht sogar eine Karriere nach der Karriere? Also bleibst du der Sportart treu?
Ich werde das eigentlich so lange machen, glaube ich, wie mein Körper das hergibt. Und dass das nicht so eine Sportart ist wie beim Fußball, wo man irgendwann einfach körperlich bedingt nicht mehr spielen kann, wird es schon noch sehr lange sein. Eine Karriere nach der Karriere wird es auf jeden Fall geben. Also ich habe jetzt auch, als wir ein Jahr Pause hatten mit den Herren beinahe, also es ist ja alle 2 Jahre immer EM und WM, war ich bei der Jugend-EM mal mit dabei als Betreuer. Und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Also das war sehr cool. Eben weil die jungen Sportler da auch ein bisschen aufschauen und egal was du sagst, die glauben dir das und da kann man eben noch richtig Inhalte vermitteln. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Es wird auf jeden Fall sowas geben.
Ja, das ist doch schön. Also ich würde sagen, ich habe den Podcast oder ich sag mal, wir haben den Podcast mit einer Begeisterung angefangen, als wir unsere Anekdote erzählt haben. Und ich kann sagen, wir sind auf jeden Fall nach der Podcast-Aufnahme immer noch begeistert, weil es einfach eine coole Sportart ist, weil du auch eine coole Persönlichkeit bist, weil du es super cool rübergebracht hast. Sehr, sehr verständlich vor allem auch. Und man bekommt irgendwie auch Lust, es selber auszuprobieren. Also ich kann es wirklich auch nochmal empfehlen, das Video von der Thomas Challenge anzugucken. Nicht nur wegen Thomas und Mats, sondern auch wegen dir, weil du das wirklich auch sehr gut gemacht hast. Ja, und genau die Performance hast du eigentlich jetzt hier im Podcast auch gezeigt. Und es hat uns sehr, sehr gefreut, dass du hier heute bei uns warst und über den Stocksport geredet hast, wie vielfältig der Stocksport auch ist, was er alles mit sich bringt und wie er verbreitet ist, wie er aufgebaut ist, wie man ihn ausübt. Das war wirklich, ja, sehr, sehr interessant und dafür möchten wir dir danken, lieber Stefan. Natürlich möchten wir auch unseren Zuhörern danken. Auch schön, dass ihr heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports im Start wart. Wir werden auch diesmal natürlich wieder auf Insta ein bisschen Bildmaterial liefern. Schaut da gerne wieder vorbei auf beyondsports-podcast. Lasst gerne dem Podcast auch eine positive Bewertung da. Da freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Und Stefan, was darf nicht fehlen? Die letzten Worte. Und die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Stockschießen in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Stockschießen. Die Bühne gehört dir.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Einladung für euch steht natürlich, wenn ihr es mal ausprobieren wollt. Ansonsten für euch alle anderen, ihr könnt auch gerne mal mit der Firma oder so, wie es vorher erwähnt wurde, zusammen am Weihnachtsmarkt da das ausprobieren. Es macht unfassbar viel Spaß. Es gibt auch überall so kleine Stockanlagen. Jeder Sportverein hat sowas. Fragt da einfach mal an am Sportverein, ob ihr sowas ausprobieren könnt. Für Anfänger ist immer was da. Und probiert es selber aus. Mir macht es unfassbar viel Spaß, auch darüber zu sprechen. Macht mir immer noch viel Spaß. Und ja, vielen Dank nochmal und probiert es aus.